Im ersten Buch Mose lesen wir heute, also das dürfte nicht so schwer zu finden sein, recht weit vorn in der Bibel. 1. Mose 22, die ersten 19 Verse. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sagte zu ihm: Abraham. Der antwortete: Hier bin ich. Gott sagte: Nimm deinen einzigen, deinen geliebten Sohn Isaak und geh mit ihm in das Land Moria. Bring ihn dort als Brandopfer dar, auf einem Berg, den ich dir nennen werde. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf und sattelte seinen Esel. Er nahm zwei seiner Knechte und seinen Sohn Isaak mit und hackte Holz für das Brandopfer. Dann brach er auf und ging zu dem Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag ihrer Reise, am dritten Tag sah Abraham den Berg in der Ferne. Da sagte er zu seinen Knechten: Bleibt mit dem Esel hier. Der Junge und ich, wir gehen dort hinauf, um zu beten. Dann kommen wir zu euch zurück. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer und lud es seinem Sohn Isaak auf. Er selbst nahm das Feuer und das Messer in die Hand. So gingen die beiden gemeinsam weiter. Isaak sagte zu Abraham, seinem Vater: Mein Vater. Der erwiderte: Ja, mein Sohn. Isaak fragte: Hier sind Feuer und Holz, aber wo ist das Lamm für das Brandopfer? Abraham antwortete: Gott wählt sich das Opferlamm aus, mein Sohn. So gingen die beiden gemeinsam weiter. Sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Dort baute Abraham einen Altar und schichtete das Holz darauf. Dann fesselte er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Abraham streckte seine Hand aus und ergriff das Messer, um seinen Sohn als Opfer darzubringen. Da rief ein Engel des Herrn vom Himmel her: Abraham, Abraham! Der antwortete: Ja, hier bin ich. Der Engel sagte: Streck deine Hand nicht nach dem Jungen aus und tu ihm nichts an. Jetzt weiß ich, dass du wirklich Ehrfurcht vor Gott hast. Deinen einzigen Sohn hast du mir nicht vorenthalten. Als Abraham aufsah, erblickte er einen Widder hinter sich. Der hatte sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. Abraham ging hin, ergriff den Widder und brachte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer dar. Abraham nannte diesen Ort: Der Herr sieht. Deshalb sagt man noch heute: Auf dem Berg, wo der Herr sich sehen lässt. Der Engel des Herrn rief ein zweites Mal vom Himmel her Abraham zu: Das habe ich bei mir selbst geschworen, Ausspruch des Herrn, du hast mir deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten. Weil du das getan hast, will ich dich über alle Maßen segnen. Ich lasse deine Nachkommen so zahlreich werden wie die Sterne am Himmel und die Sandkörner am Meeresstrand. Sie werden die Festungen ihrer Feinde erobern. Weil du auf mich gehört hast, werden alle Völker der Erde durch deine Nachkommen Segen empfangen. Daraufhin kehrte Abraham zu seinen Knechten zurück. Sie brachen auf und gingen gemeinsam nach Beersheba. Abraham wohnte dort. Abraham wird auf die Probe gestellt. Davon haben wir gerade gelesen. Wer war Abraham? Abraham stammte aus Ur in Chaldäa. Abraham und seine Frau Sarah waren kinderlos. Eines Tages spricht Gott, der Herr, Abraham an. Gott verlangt von Abraham, dass er sich auf den Weg macht in ein Land, welches Gott ihm zeigen wird. Gleichzeitig gibt Gott Abraham zwei Versprechen. Gott will Abraham zum Stammvater eines großen Volkes machen. 1. Mose 12, Vers 2. Und Gott will Abraham segnen und durch Abraham alle Völker der Erde segnen. Das ist dann der Vers 3. Wie bereits gesagt, waren Abraham und Sarah kinderlos. Damit Abraham und Sarah zu Stammeltern eines großen Volkes werden können, müssen sie mindestens ein Kind bekommen. Aber sie bekommen kein Kind. Unterdessen erneuert Gott sein Versprechen an Abraham in Form eines Bundes. Kapitel 15, 1. Mose. Ein Bund ist praktisch ein Vertrag. Ein Bund ist also stärker als ein Versprechen. Zu einem Bund gehört immer auch ein Bundeszeichen. Hier sind es 5 Tiere, deren Opfer den Vertrag besiegeln. Eine Weile später nehmen Abraham und Sarah die Dinge trotzdem selbst in die Hand. Sie beziehen die deutlich jüngere Sklavin Hagar mit ein. So wird Ismael geboren, mit Hagar als Mutter. 13 Jahre lang hat Abraham den Eindruck, das Problem der Kinderlosigkeit sei nun gelöst. Aber dann meldet sich Gott, der Herr, bei Abraham. Wieder schließt Gott einen Bund mit Abraham. Diesmal ist das Bundeszeichen die Beschneidung aller männlichen Menschen, die in den Bund mit einbezogen sind. Abrahams Sohn Ismael wird ebenfalls beschnitten. Gott sagt auch zu, Ismael zu segnen. Trotzdem macht Gott klar, Abraham und Sarah werden ein Jahr später gemeinsam einen Sohn bekommen. Dieser Sohn soll Isaak heißen und Gottes Bund gilt für Isaak, nicht für Ismael. Das steht in 1. Mose 17, 21. Als wenn das nicht reichen würde, kommt der Herr zu Abraham und Sarah zu Besuch. 2 Engel sind mit dabei, 1. Mose 18. So sieht Abraham also 3 Männer kommen. Er bietet ihnen seine Gastfreundschaft an. Der Herr spricht mit beiden, mit Abraham und Sarah. Und Gott erneuert sein Versprechen. Ein Jahr später wird Isaak geboren sein. Als Sarah dann tatsächlich schwanger ist, kappen Abraham und Sarah die Verbindung zu Ismael. Sie schicken Hagar und Ismael weg. Gott selbst bestätigt, dass diese Trennung nun dran ist. Doch Gott segnet Hagar und Ismael auch weiterhin und Gott sorgt für sie. Aber so kommt es, dass Isaak, der einzige, der geliebte Sohn von Abraham und Sarah ist, Vers 2, sorry. Dies spricht Gott in unserem heutigen Text aus. Ich möchte aber zunächst einen Exkurs machen. Ein Exkurs ist ein Ausflug an eine andere Stelle, damit wir uns dort Licht holen. Und mit diesem Licht können wir unseren heutigen Text besser verstehen. Unser Exkurs führt uns dahin, wo Mose Gott den Israeliten vorstellt. Ich lese einige Verse aus 2. Mose 6. Gott redete mit Mose und sagte zu ihm, ich bin der Herr. Abraham, Isaak und Jakob bin ich als der allmächtige Gott erschienen. Aber mit meinem Namen Herr habe ich mich ihnen nicht zu erkennen gegeben. Ich habe meinen Bund mit ihnen geschlossen. Ich werde ihnen das Land Kanaan geben. Es ist das Land, in dem sie als Fremde gelebt haben. Ich habe auch das Klagen der Israeliten gehört, weil die Ägypter sie zur Arbeit zwingen. Da habe ich mich an meinen Bund erinnert. Darum sage den Israeliten, ich bin der Herr. Ich werde euch aus der Zwangsarbeit in Ägypten führen. Aus dem Sklavendienst werde ich euch befreien. Mit erhobenem Arm werde ich euch erlösen und mit Ägypten hart ins Gericht gehen. Euch aber werde ich als mein Volk annehmen und will euer Gott sein. Ihr werdet erkennen, dass ich, der Herr, euer Gott bin. Ich werde euch aus der Zwangsarbeit in Ägypten führen. Ich werde euch in das Land bringen, das ich Abraham, Isaak und Jakob versprochen habe. Das werde ich euch zum Besitz geben, denn ich bin der Herr. Wir lernen also, dass Abraham Gott als den allmächtigen Gott kennengelernt hat. Hingegen soll das Volk Israel Gott als den rettenden Gott kennenlernen. Rettender Gott, weil er ja, was ich gerade vorgelesen habe, zusagt, das Volk aus der Sklaverei in Ägypten zu führen und sagt, ich bin euer Gott, ich hole euch da raus. Also deswegen der rettende Gott. Erst das Volk Israel lernt also Gottes Namen Yahweh kennen. Das ist im hebräischen Text steht da eben der Name Yahweh. Gott offenbart sich also schrittweise. Abraham, Isaak und Jakob hatten Gott noch nicht als den rettenden Gott kennengelernt. Sie gebrauchen, Abraham, Isaak und Jakob, sie gebrauchten noch nicht den Namen Gottes Yahweh. Abraham, Isaak und Jakob kannten Gott als den allmächtigen Gott. Aber das Volk Israel soll Gott als rettenden Gott kennenlernen. Das ist so die Quintessenz aus dem, was ich da vorgelesen habe. Es ist nicht Gott, der sich ändert. Die Menschen lernen Gott genauer kennen. Gott kommt den Menschen näher. Gott bewegt sich. Und diese Bewegung Gottes erreicht ihren Höhepunkt in Jesus Christus. Im Namen Jesus Christus schließt Gott einen neuen Bund mit den Menschen. Das wissen wir, das wusste Abraham noch nicht. Deswegen dieses schrittweise, wir lernen Gott schrittweise immer mehr kennen. Es ist nicht Gott, der sich ändert, aber Gott bewegt sich auf uns zu. Jesus wird Mensch. Das ist doch, daran erkennen wir diese Bewegung. Bei unseren deutschen Bibelübersetzungen hat sich eingebürgert die Verwendung des Namens Gottes, Yahweh, im hebräischen Text. Diese Verwendung im deutschen Text durch die Schreibweise anzuzeigen. Wenn im hebräischen Text Yahweh steht, wird in deutschen Übersetzungen das Wort Herr entweder in Großbuchstaben, meistens im Internet in Großbuchstaben, oder in gedruckten Bibeln in Kapitelchen gedruckt. Kapitelchen sind, wenn die kleinen Buchstaben Großbuchstaben sind, aber kleiner. So. In der Elberfelder Bibel wird direkt das Wort Yahweh verwendet, ohne Übersetzung. Also findest du in deiner Bibel diesen Unterschied nicht, diese Unterscheidung nicht, dann ist der Text deiner Bibel wahrscheinlich nicht nur übersetzt, sondern im Deutschen auch neu formuliert worden. Mit all diesem Wissen versehen, gehen wir nun zurück zu unserem Text aus 1. Mose 22. Moment, ja, doch. In den Versen 1 bis 10, das habe ich jetzt farblich markiert und deswegen habe ich auch die Rollos ein bisschen runtergemacht, damit ihr das besser sehen könnt. In den Versen 1 bis 10 ist immer von Gott die Rede, als Abraham in Vers 10 zum Messer greift, um seinen Sohn Isaak zu opfern, ändert sich etwas. Ab diesem Moment wird von Gott als dem Herrn geschrieben, in dieser Schreibweise, die uns zeigt, dass im hebräischen Text dort das Wort Yahweh steht. Abraham nennt den Ort sogar Yahweh Sit. Von Vers 11 an finden wir fünfmal den Namen Yahweh für Gott, für den rettenden Gott. Gott rettet, und Gott rettet Isaak vor dem Tod. Abraham kannte den Namen Gottes noch nicht, das sagt Gott selbst in 2. Mose 6. Trotzdem steht in unserem Text der Name Yahweh für Gott. Daran sehen wir also, das ist nicht irgendwie aus Abrahams Tagebuch kopiert, sondern mit dem Auszug aus Ägypten hat Israel Gott als den rettenden Gott kennengelernt und erst in diesem Licht bekam der Bericht von Abraham die uns vorliegende Fassung. Die Menschen haben erkannt, sie haben Gott kennengelernt, Gott rettet. Und dann, als sie die Geschichte ihres Volkes studierten, da lernten sie, Gott hat auch schon vor dem Exodus gerettet. Also vor dem Auszug aus Ägypten. So kam der Name Yahweh in diese Geschichte. Yahweh rettet Isaak vor dem Tod. Natürlich wurde Isaak gerettet. Gott hatte seinen Bund mit Isaak verknüpft. Ich denke, wenn wir im Neuen Testament lesen, dass unsere Namen irgendwo aufgeschrieben sind, dann denkt zum Beispiel an diese Geschichte, weil Gott seinen Bund mit dem Namen Isaak verknüpft hat, schon bevor Isaak überhaupt, also nicht nur bevor er geboren wurde, sondern bevor seine Mutter überhaupt irgendwas wusste, dass der kommt. Aber war dieser Zusammenhang, dass Gott seinen Bund mit Isaak verknüpft hat, war dies dem Abraham auch schon klar? Hat er vergnügt in sich hineingelächelt, als er seinen Esel mit Brennholz belud? Es gibt im Text kaum Hinweise darauf, wie Abraham sich fühlte. Sarah, die Mutter von Isaak, die kommt sogar überhaupt nicht vor. Gott spricht von Isaak als Abrahams einzigem geliebten Sohn. Das zeigt uns schon, der Weg in das Land Moria wird kein Spaziergang. Trotzdem organisiert Abraham die Reise. Zwei Knechte kommen mit, dazu ein Esel, um das Feuerholz zu tragen. Feuer wurde in einem Tonkrug mitgenommen. Streichhölzer oder Feuerzeuge, die gab es ja noch nicht. Unterwegs wurde wohl nicht viel geredet. Jedenfalls nichts, was für uns wichtig wäre. Am dritten Tag lässt Abraham die beiden Knechte und den Esel zurück. Er sagt zu den Knechten, der Junge und ich, wir gehen dort hinauf, um zu beten, dann kommen wir zu euch zurück. Einzelheiten weiß Abraham nicht, aber Abraham rechnet fest damit, zusammen mit Isaak zurückzukommen. Abraham kennt Gott als den Allmächtigen. Der Hebräerbrief schließt daraus, Abraham rechnete damit, dass Gott auch Tote auferwecken kann. Hebräer 11, Vers 19. Isaak darf das Holz tragen. Daraus können wir schließen, Isaak war also schon ein wenig älter. Der Ort, den Gott genannt hatte, der ist zwar in Sichtweite, aber die beiden müssen den Berg erst noch ersteigen. Abraham hat das Feuer und das Messer bei sich. Doch Isaak merkt, dass etwas Wichtiges fehlt. Sie haben kein Opfertier bei sich. Isaak kennt sich mit Opfern aus. Er weiß, was gebraucht wird. Abraham antwortet ihm, Gott wählt sich das Opferlamm aus, mein Sohn. Abraham vertraut Gott und er gibt dieses Vertrauen seinem Sohn weiter. Auf dem Berg angekommen, macht sich Abraham an die Vorbereitung. Er baut einen Altar. Wahrscheinlich schichtet Abraham dazu einige Steine so auf, dass sie eine Erhöhung bilden. Abraham schichtet das Holz auf den Altar. Doch nun wird ein Unterschied zu einem gewöhnlichen Opfer sichtbar. Ein Opfertier wird erst getötet und dann auf den Altar gelegt. Abraham dreht die Reihenfolge um. Er fesselt Isaak und legt ihn lebend auf den Altar. Erst dann greift Abraham zum Messer. Wir sehen also, dass Abraham den entscheidenden Schritt so weit wie möglich hinauszögert. Abraham liebt seinen Sohn. Wir sehen auch, dass Abraham seinen Sohn mit einbezieht. Isaak, also ich schließe das daraus, Isaak war ja groß und kräftig genug, das ganze Feuerholz zu tragen, und dann der 100-jährige, 100 und 100 und das Alter von Isaak fesselt seinen Sohn. Also für mich geht das eigentlich nur, wenn Isaak seinem Vater vertraut und Isaak seinem Vater auch gehorcht. Erst als Abraham das Messer ergreift, um seinen Sohn zu opfern, greift Gott ein. Hier wird Gottes Name genannt, Gott, der rettet. So wie wir es in 2. Mose 6 gesehen haben, wie Gott es eben dem Volk erklärt. Ein Bote des Gottes, der rettet, ruft zweimal Abrahams Namen. Wie schon am Anfang der Geschichte antwortet Abraham mit: Hier bin ich. Der Engel sagte: Streck deine Hand nicht nach dem Jungen aus und tu ihm nichts an. Jetzt weiß ich, dass du wirklich Ehrfurcht vor Gott hast. Deinen einzigen Sohn hast du mir nicht vorenthalten. Für Abraham verkörperte Isaak alles, was ihm Gott versprochen hatte. Gott wollte Abraham viele Nachkommen schenken und ihnen das Land Kanaan als Erbe geben. Gott wollte durch Abraham die Menschheit segnen. Der Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hatte, der bezog sich auf Isaak. Das hatte Gott selbst gesagt. Gott hatte Ismael zwar gesegnet, aber aus dem Bund ausgeschlossen. Aber setzt Abraham nun sein Vertrauen auf Isaak? Oder setzt Abraham sein Vertrauen auch weiterhin auf Gott? Dies sollte auf dem Berg deutlich werden. Deshalb hatte Gott Abraham herausgefordert. Wenn etwas deutlich werden sollte, für wen sollte es deutlich werden? Gott sieht in das Herz der Menschen. Gott braucht keinen Beweis für Abrahams Glauben. Vielleicht hat diese Geschichte Abraham selbst geholfen, sich klarzumachen, dass er wirklich Gott vertraut und sozusagen seine Glaubensbeziehung zu Gott nicht abgeschlossen ist durch die Tatsache, dass jetzt sein Sohn Isaak da ist. Am meisten, denke ich, hat jedoch Isaak gelernt. Das Versprechen Gottes galt ja ihm. Isaak wuchs mit dem Wissen auf: Ich bin der verheißene Sohn. Gottes Versprechen gelten mir und meinen Nachkommen. Aber was bleibt von Gottes Versprechen übrig, wenn man gefesselt auf dem Altar liegt und genau weiß, was als nächstes kommt? Gott wählt sich das Opferlamm aus, mein Sohn. Gott ist allmächtig, das wussten Abraham und Isaak. Gott rettet, diese Erfahrung machte das Volk Israel mit dem Auszug aus Ägypten. Und so kam der Name Gottes, Jahwe, in diese Geschichte. Gott wählt sich das Opferlamm aus. Das ist unser Zugang zu diesem Bericht. Gott wählt sich das Opferlamm aus. Hier wird das erste Mal in der Bibel der Gedanke der Stellvertretung entwickelt. Abraham sieht einen Widder hinter sich, der mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen, sich da verfangen hat. Und diesen Widder nimmt Abraham und opfert ihn auf dem schon vorbereiteten Altar. Isaak steht dabei und er weiß genau, dieser Widder hat meinen Platz eingenommen. Gott wählt sich das Opferlamm aus. Im Neuen Testament stellt Johannes der Täufer Jesus vor und sagt, seht doch, das ist das Lamm Gottes. Es nimmt die Sünde dieser Welt weg. Johannes 1, Vers 29. Jesus ist das von Gott erwählte, gewählte Opferlamm. So stellt der Evangelist Johannes Jesus dar. Im Johannesevangelium klingt eine Parallele an zwischen Gott als Vater und Abraham als Vater, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Und der Engel sagte zu Abraham, deinen einzigen Sohn hast du mir nicht vorenthalten. Abraham war bereit, Gott seinen Sohn zu opfern. In gewisser Weise hätte Abraham damit auch sich selbst geopfert, denn sein Sohn Isaak stand für alles, was Gott ihm jemals versprochen hatte. Gott hat seinen einzigen Sohn für die Welt geopfert. In gewisser Weise hat Gott sich selbst für uns gegeben, denn der Sohn steht für den Vater. Wir kennen Gott nur durch Jesus Christus. So kommen wir wieder zurück auf den Namen Gottes. Der Name, den wir im Neuen Testament kennenlernen, ist Jesus Christus. Kein anderer kann Rettung bringen und Gott hat uns auch keinen anderen Namen unter dem Himmel bekannt gemacht, durch den wir Rettung finden. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Der Bericht der Prüfung Abrahams muss eingeordnet werden in eine größere Geschichte. Abraham kannte Gott. Schließlich war er schon lange mit Gott unterwegs. Isaak bekommt Einblick in den Glauben seines Vaters. Und das Volk Israel erkennt in diesem Bericht Gottes rettendes Handeln und verbindet die Rettung mit dem Namen Jahwe. Wir entdecken, dass Gott sich das Opferlamm auswählt und setzen unser Vertrauen auf Jesus Christus, den Herrn unseres Glaubens. Kann Gott unseren Glauben auf die Probe stellen? Und ich denke, ja, das kann Gott. Aber wir sehen auch, dass Gott sehr gut weiß, was er uns zumuten kann. Gottes Weg mit uns lässt unseren Glauben wachsen, lässt unseren Glauben an Tiefe gewinnen. Vers 18, weil du auf mich gehört hast, werden alle Völker der Erde durch deine Nachkommen Segen empfangen. Wir sind Abrahams Kinder, wenn wir Gott gehorchen und Gott glauben. Beides, Glaube und Gehorsam, gehört zusammen. Andere Menschen bekommen so Einblick in unsere Beziehung mit Gott. So werden wir für die Menschen um uns her zum Segen. Amen. Ich denke, jetzt steht ein Lied auf dem Programm. Ich habe aber vergessen, welches. Ich hoffe, ihr wisst es.